Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und wir sprechen hier mit Persönlichkeiten, die unsere Zukunft aktiv mitgestalten wollen, immer mit dem Ziel einer nachhaltigeren Welt in allen Bereichen. Also es geht um Gerechtigkeit und am Ende darum, allen Menschen ein gutes und gesundes Leben zu ermöglichen. Wir sind leider noch weit davon entfernt. Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Menschen weltweit helfen, an diesem Ziel zu arbeiten. Und eine große Hoffnung steckt in der Jugend oder vor allen Dingen in der Next Generation, der jüngeren Generation. Also die Fridays for Future Bewegung zeigt ja, dass sich viele junge Menschen für eine nachhaltige, bessere Welt einsetzen, mit ganz viel Engagement. Und auch in die wichtigen, verantwortungsvollen Führungspositionen kommen immer mehr junge Menschen nach. Es heißt, die neue Generation der Führungskräfte sei die am besten ausgebildete, am besten informierte und am besten vernetzte Generation jemals. Zumindest in den reichen Industrienationen haben sie auch optimale Voraussetzungen. Und einige von ihnen nutzen das auch, um die Welt nachhaltig mitzugestalten. Christina Drenker ist eine von ihnen. Also sie ist Teil eines großen Ganzen, der One Young World. Hallo Frau Drenker.
Hallo, guten Morgen.
Frau Drenker, vielleicht können wir das erstmal klären. Was ist One Young World? Welche Idee steht dahinter?
Genau, also One Young World ist das globale Forum für Young Leaders, so nennen wir es selbst. Und man kann sich das so vorstellen, dass es darum geht, dass junge Führungskräfte aus aller Welt zusammenkommen, ein globales Netzwerk sozusagen haben, wo sie gemeinsam sich für die Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Und das Ganze kann man sich so vorstellen, dass einmal im Jahr kommen diese Führungskräfte zusammen zu dem One Young World Summit. Der wird jedes Jahr woanders stattfinden, dieses Jahr in Manchester zum Beispiel. Und in diesem Forum sind es 4 bis 5 Tage, wo diese jungen Führungskräfte genau diskutieren, woran arbeiten sie, was sind ihre Ambitionen, wie stellen sie sich ihre Zukunft vor, wie sind sie auch aktiv schon im Einsatz. Und das Interessante an diesem Forum ist, dass es nicht nur um die jungen Führungskräfte geht, sondern es geht um ein Netzwerk von globalen Führungskräften aus allen Altersgruppen. Das heißt, wir arbeiten auch mit Politikern zusammen, mit CEOs von großen Firmen. Und wir schaffen somit einen Rahmen, in dem diese Führungskräfte sozusagen direkte Mentoren an ihre Hand bekommen. Und wir sozusagen es schaffen, generationsübergreifend gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten.
Klingt ganz großartig. Also ich finde auch, das ist natürlich etwas, wo man sagt, wow, so müsste es laufen. Aber ich würde gerne mit Ihnen nochmal in die Tiefe gehen, wie genau das funktioniert. Weil das, was Sie sagen, das sind ja schon fast Ziele, also was Sie erreichen wollen. Wenn wir jetzt auf diesen Summit blicken, wie viele Menschen zum Beispiel kommen dahin?
Also jedes Jahr um die 3.000 bis 4.000 Personen. Seit letztem Jahr durch die Pandemie gibt es auch die Möglichkeit, online teilzunehmen. Das heißt, dass da natürlich jetzt auch noch viel mehr Menschen dazu sich einwählen können, was sehr, sehr schön ist. Und genau.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass da aus vielen Bereichen Leute zusammenkommen. Welche Voraussetzungen braucht das denn, um Teil von One Young World zu werden? Das kann ja nicht jeder mitmachen.
Genau, also es kann nicht jeder. Es ist natürlich die Ambition, dass man sich für die Nachhaltigkeitsziele erstmal interessiert und einsetzt. Also es gibt die Möglichkeit, gesponsert zu werden. Wir schreiben jedes Jahr Scholarships aus. Auch von Firmen, wo wir genau und aktiv nach diesen Führungskräften oder Leadern suchen. Das heißt zum Beispiel, wir schreiben dann ein Scholarship für SDG 3 aus und sagen, wir suchen Leute, die sich aktiv für eine bessere Welt ohne Hunger, also Good Health and Wellbeing einsetzen. Und dann kann man sich darauf bewerben und wir suchen dann sozusagen die aus, wo wir sagen, wow, die treiben wirklich Veränderungen schon voran. Also sie haben aktive Projekte, sie sind bekannt in ihren Ländern und die bekommen sozusagen die Möglichkeit, dann an dem Summit teilzunehmen und ihre Projekte vorzustellen. Mhm. Und genau.
Vielleicht können wir kurz nochmal auf die SDGs eingehen. Also Sie haben gerade gesagt, SDG 3, also Gesundheit und Wohlbefinden steht dahinter.
Genau.
Und die SDGs sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Über die haben wir hier im Podcast schon oft geredet. Also es sind 17 definierte Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Wie werden denn diese Ziele konkret bei One Young World umgesetzt? Werden die alle mit einbezogen?
Genau, also wir haben uns zum, das ist unser Deckmantel, in dem wir agieren. Das heißt, wir decken jedes einzelne Ziel, decken wir ab. Und mit abdecken meine ich, dass wir jedes Jahr genau auch gucken. In unserer Community gibt es mittlerweile 17.000 Mitglieder. Und wir haben einen Impact Report, wo wir sozusagen mit diesen Leuten auch regelmäßig in Kontakt bleiben, um zu verstehen, wo sind sie aktiv, wie sind sie aktiv und wie können wir das Ganze auch messbar machen. Das heißt, für uns ist es wichtig auch zu sagen, wie viele Leute haben wir denn jetzt auch erreicht, was genau haben wir auch für diese Menschen verändert in der Welt und das sozusagen dann auch transparent zu machen. Also uns geht es nicht nur darum zu kommen, einmal im Jahr zusammenzukommen, sondern auch hier messbare Ziele wirklich transparent zu spielen.
Konnten Sie schon was messen? Kann man schon sagen, was One Young World schon erreichen konnte?
Genau, also wir sind seit 2010 gegründet und seitdem haben wir bis zu 5,5 Millionen Menschen erreicht und da sozusagen durch, also fast mit einem Impact von 35,4 Millionen, die wir im monetären Value geraced haben, auch um die Leute zu unterstützen.
Wie kann man das nachvollziehen? Also das sind so große Zahlen, es ist so, wie kann man das verfolgen?
Genau, also wir gucken uns mal an, wir haben ein eigenes Tool erstellt, also wie wir unsere Social Impact auch messen, auch mit renommierten Firmen, dass das auch wirklich akkreditiert ist. Wir schauen uns an, also Beispiel wäre, wir haben einen Aktivist, der in zum Beispiel Afghanistan tätig ist und er macht zum Beispiel Aufrufe, um sich auf der Straße für ein gewisses Thema einzusetzen. Das heißt, wir gucken uns an, wie viele Leute sind denn aktiv daran teilgenommen, an zum Beispiel Demonstrationen. Was hat das dann gleichzeitig auch für einen Impact gehabt? Also sind dadurch Veränderungen durch Legislationen haben da stattgefunden? Wurde da zum Beispiel dann auch Geld durch eingenommen, um das wieder zurückzugeben in die Society? Also es ist immer sehr unterschiedlich, es kommt immer sehr aufs Projekt an. Aber genau, es geht immer eher darum zu gucken, wie viele Leute haben wir geimpact? Gibt es Geld, was da reingeflossen ist? Wurden Sachen gebaut? Also genau.
Das ist natürlich jetzt ein ganz interessantes Beispiel, was Sie genannt haben mit jemandem, der in Afghanistan aktiv ist. Da ist natürlich durch die Taliban gerade eine ganz angespannte Situation. Wie erreichen Sie Menschen in diesen Krisengebieten auch?
Genau, also wir haben uns weltweit so aufgestellt, also das ist auch vielleicht zu meiner Rolle. Ich bin Managing Ambassador für Europa, das bedeutet, ich bin für die Europa-Community als Head zuständig. Und mein Counterpart gibt es sozusagen auch als Managing Ambassador für die Afrika-Region und für Asien und natürlich für alle anderen. Und was wir machen, ist, wir bleiben kontinuierlich mit unseren Ambassadoren in diesem Land im Austausch. Das heißt, es gibt Events, durch die wir regelmäßig uns zusammenschalten. Wir kontaktieren sie über Newsletter. Wir haben eine Online-Plattform, wo wir Kontaktdaten zu diesen Personen haben und sind somit auch in der Lage, jetzt Beispiel Afghanistan, mit unseren Ambassadoren vor Ort im regelmäßigen Austausch zu bleiben. Das gestaltet sich unterschiedlich. Das bedeutet auch, manchmal haben wir WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen, wo wir vor Ort live mit denen im Kontakt bleiben und zu verstehen auch, was passiert vor Ort, wo brauchen sie Hilfe, was für Aktivisten gibt es vielleicht auch, wo können wir auch mit Governments in Kontakt treten, das tun wir auch in gewissen Fällen und können da sozusagen aktiv mit diesen Personen in Austausch gehen.
Was sind das denn für Akteure, von denen Sie gerade sprechen, wenn Sie sagen, das sind unsere, oder Aktivisten, sind das dann tatsächlich in Afghanistan auch Führungskräfte?
Führungskräfte, die vielleicht in Firmen sitzen, das sind aber auch Social Entrepreneure, also die selbst gegründet haben oder sich einfach auch wirklich für Menschenrechte einsetzen. Also das Spektrum ist sehr weit. Wir sagen immer Führungskräfte, es müsste eigentlich Führungsleader sein oder Vision Leader, wie ich sie auch gerne nenne, die einfach dafür sorgen wollen, dass die Zukunft besser wird. Und genau, deswegen kommt das in sehr vielen Facetten, wie diese Menschen sind.
Jetzt sind Sie, Frau Drenke, haben Sie gerade gesagt, Botschafterin in Europa. Das bedeutet, wahrscheinlich fällt in Ihren Verantwortungsbereich auch die Ukraine, oder?
Richtig, genau. Die Ukraine fällt da rein, Russland auch. Das heißt, dass natürlich die letzten Monate sehr, sehr spannend für uns auch war und auch ja, für uns ein sehr relevanter Punkt, dass wir uns eingesetzt haben. Wir sind sofort auch in den Kontakt getreten, natürlich mit unseren Ambassadors in beiden Regionen, um zu verstehen, wie ist die Lage wirklich vor Ort, was brauchen sie wirklich, wie können wir da aktiv auch in Kontakt treten, und haben da auch im Zuge dessen ein großes Event aufgebaut, um zu sagen, okay, Krisensituation, Ukraine, wie kann man denn wirklich jetzt aktiv werden und vor allem auch nicht nur auf die Ukraine bezogen, sondern für uns ist es ganz wichtig, immer die globale Perspektive zu behalten. Und so wichtig es ist, dass wir natürlich jetzt aktiv auch die Ukraine unterstützen, dürfen wir auch andere Länder wie Afghanistan und Syrien nicht vergessen. Und haben da auch zum Aufruf in diesem Event gesagt, okay, lasst uns dieses ganze Thema Krisenmanagement global betrachten. Wie kann man einfach immer aktiv bleiben und nicht niemanden vergessen auf der Reise?
Haben Sie auch schon Antworten auf diese Fragen?
Also es geht, unser größter, oder was wir immer wieder sagen, ist, es gibt globale Organisationen, die genau dafür da sind, dass Krisensituationen gesteuert werden. Das heißt, es ist natürlich ganz toll, dass gerade sehr viele auch Hilfsgüter in die Ukraine gesendet haben. Leider ist es oft so, dass diese Hilfsgüter aber dann gar nicht da ankommen, wo sie wirklich benötigt werden. Und wenn man aber über zentrale Stellen geht von Organisationen, die bestehende Prozesse haben, dann wird das viel besser gesteuert. Das heißt, unser Andrang ist immer, zu spenden für Organisationen, die schon existieren, oder Hilfsgüter an solche Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz zu senden, macht oft viel mehr Sinn, als selbst an Grenzen zu fahren und dort Hilfsgüter hinzusenden. Also genau, bestehende Systeme zu unterstützen, das haben wir immer gesagt, das wäre sehr gut, genau.
Wahrscheinlich helfen Ihnen da ja auch Ihre Netzwerke, weil wenn Sie auf einer bestimmten Ebene, auch im Unternehmensbereich, vernetzt sind, hat man wahrscheinlich auch schnell Leute, die etwas bewegen können.
Absolut. Also das ist das Schöne. Also wir haben, als wir auch den Aufruf gemacht haben, wir würden gerne zu dem Thema sprechen, bekommen wir halt sofort Antworten. Und Antworten jetzt nicht nur von unseren jungen Ambassadern, sondern auch Politiker, die aktiv werden wollen, oder auch CEOs von Firmen, die sagen, wir haben Interesse, beratet uns auch, wir treten an euch ran, sagt uns, was können wir tun? Weil das natürlich für viele auch erstmal eine Situation ist, mit einem großen Fragezeichen, was mache ich jetzt eigentlich? Und da kommen wir dann auch in Kontakt natürlich mit jedem eigentlich, jeder, der uns auf dem Schirm hat.
Ja. Das bedeutet konkret, in der Ukraine konnten Sie spenden und konnten dann schauen, dass Sie auch gezielt dahin gelangen, wo Sie wirksam sind?
Genau, erstmal das und dann natürlich auch für die Ambassadors, die aus der Ukraine geflüchtet sind, auch vielleicht mit ihren Familien. Da haben wir geguckt, wohin sind sie gegangen und mit wem können wir sie dann zum Beispiel in Berlin in Kontakt bringen. Das heißt auch dort vor Ort, wenn jemand dann wirklich kommt, zu sagen, hier, wir sind eine, ich nenne es mal One Young World, auch Familie. Das bedeutet auch, in solchen Krisensituationen vor Ort da zu sein. Und in Berlin gibt es jetzt eine kleine Community von One Young World Ambassadors aus der Ukraine, die geflüchtet sind, die mit unserer lokalen Community auch im Austausch sind.
Ich habe mir auch mal das Programm des diesjährigen Summits angesehen und da werden ja die großen Fragen behandelt, die Sie gerade auch schon aufgeworfen haben. Also wie verhindern wir Konflikte? Wie erreichen wir Geschlechtergerechtigkeit? Wie schützen wir die Ozeane? Wie gehen denn die jungen Führungskräfte vor? Also weil es sind ja schon eben, es geht ja auch um eine Young World bei der Suche nach Antworten. Also inwiefern unterscheidet sich das vielleicht doch auch von denen, die schon jetzt in der eher älteren Generation sind?
Also ich finde, was ich immer sehr schön finde, sie sind sehr unbefangen. Sie sind einfach, sie agieren aus einem, ich nenne es mal, aus einer Art von Liebe. Sie wollen etwas schützen. Sie sind, agieren aus einer Passion. Und sind, die fragen nicht, wir gucken nicht nach denen, das kann nicht passieren, sondern die gucken eher, okay, wie kriege ich das hin? Wie kann ich es schaffen? Und sind, auch wenn sie es präsentieren oder auch wie sie agieren, das ist einfach eine ganz andere Leidenschaft, die ich oft sehe. Ja, das ist, also ich glaube, der größte Unterschied, den ich immer feststelle. Ja.
Es ist natürlich häufig so, dass man, wenn man jung ist, einfach auch noch mehr Elan und mehr, ich weiß nicht, auch noch so mehr das Gefühl hat, man kann etwas bewegen, und manchmal relativiert sich das dann auch im Laufe des Lebens eventuell. Wenn man schon einige Male gescheitert ist, ist man vielleicht frustriert. Wie kann man sowas aufrechterhalten? Das muss ja irgendwie in Handeln umgesetzt werden.
Richtig. Also ich glaube, diesen Drive nie zu verlieren, das ist ein aktiver Prozess. Ich glaube, das ist auch dieses innerliche Kind nicht zu verlieren, diese Leichtigkeit. Und je älter man wird, ich bin ja jetzt auch schon über 30, ich glaube, das ist auch sehr schön, dann auch zu verstehen, wie toll es ist, wenn man mit erfahrenen Menschen auch im Austausch tritt und von ihnen zu lernen. Also deswegen sage ich immer nicht, dass die junge Generation besser ist als die alte, sondern für mich ist immer, man ist erst wirkungsvoll, wenn man die junge und alte Generation zusammenbringt und aus der Expertise von den Alten auch vielleicht lernt und dann mit dem Elan der jungen Leute vielleicht voranschreitet. Und das ist so diese Balance, die ich bei One Young World auch so sehr liebe, ist dieses von Experten zu lernen und trotzdem den Drive der jungen Leute beizubehalten. Ja.
Woher kommt denn eigentlich Ihre Motivation, sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen? Weil eigentlich ist es ja gerade so in diesen Führungsebenen, dass man erwartet, dass sich die jungen Menschen für das Unternehmen einsetzen und dafür, dass das Unternehmen expandiert, wächst. Und jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben immer das Ganze, das Globale im Blick. Woher kommt das bei Ihnen?
Also ich glaube, bei mir hat das schon aus Kindeszeiten angefangen. Meine Familie sind immer sehr viel auch unterwegs gewesen weltweit, und für mich gab es nie Unterschiede. Also ich war immer sehr neugierig und wollte immer auch Menschen kennenlernen und habe auch sehr früh verstanden, dass das Privileg, was ich habe, in Deutschland aufzuwachsen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das hat in mir immer auch was ausgelöst von, ich möchte irgendwie was zurückgeben. Ich möchte was Größeres schaffen mit nicht nur Profit. Und das hat sich auch in meiner Karriere so ein bisschen gezeigt, dass ich war bei zwei größeren Großkonzernen auch. Mein letzter war bei Coca-Cola auch. Und habe da in meiner Rolle ganz viel festgestellt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mir immer was gefehlt. Und ich habe ganz früh verstanden, es ist was ist mein Mehrwert? Wie kann ich die Welt ein bisschen besser machen? Und habe dann angefangen, auch aktiv zu gucken in meiner Rolle, damals in der Supply Chain, was kann ich in meiner Rolle verändern? Und in der Supply Chain, das war eins der Themen, Verpackungen. Also wie kann man Plastik reduzieren in einer Supply Chain? Wie kann man über Minderung von CO2-Emissionen, von Lieferantenketten sprechen? Und habe da für mich angefangen, in dem Bereich aktiv zu werden. Merke aber auch, also natürlich ist das Thema Plastik für mich relevant, habe aber auch, brenne ich für andere Themen, für andere SDGs noch viel mehr. Also da vielleicht.
Welche? Welche begeistern Sie vor allen Dingen oder wo sind Sie besonders engagiert?
Also für mich ist das ganze Thema Partnerschaften, also SDG 17, wie kann man durch Partnerschaften gemeinsame Ziele erreichen, und das ganze Thema Health and Wellbeing, also SDG 3, ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube auch, das ganze Thema Mental Health, auch durch Pandemien wie Corona, aber auch durch generellen Stress, den wir allen ausgesetzt sind im Arbeitsalltag, da auch zu verstehen, wie kann man einen Alltag für jeden schaffen oder auch für sich selbst, dass man auf sich aufachtet und dann auch auf andere achten zu können. Also die zwei sind für mich definitiv ganz weit vorne dabei.
Wenn wir jetzt über Partnerschaften sprechen, in diesem Zusammenhang spielen da auch Kompensationen eine Rolle für die Unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, immer wieder ein Thema. Ja.
Inwiefern?
Ja, also ich denke, dass wenn man jetzt über Kompensationen spricht, CO2-Emissionen kompensieren, Unternehmen wissen, das ist ein relevantes Thema und versuchen natürlich herauszufinden, wie können sie erstmal Emissionen tracken und dann auch auszugleichen. Aber ich glaube, das kann man noch viel globaler auch ansehen. Also ich meine, Bäume pflanzen ist nur ein Weg, das anzugehen, das Thema.
Was meinen Sie mit globaler angehen noch?
Also genau, also ich glaube, Bäume ist ein Thema, das ist, es ist wichtig, dass wir Bäume anpflanzen, auch für CO2-Emissionen zu minimieren. Aber ich glaube, globaler gesehen, für mich, wenn man jetzt guckt, wie kann man Reisekosten oder Reisesachen einstellen, dass man sagt, man fliegt weniger. Wie kann ich auch meinen Strom, den ich beziehe, auch als Firma schon dafür sorgen, dass der Ökostrom ist? Also das meine ich mit globaler betrachtet, dass das man viel ganzheitlicher auch betrachten sollte in einem Unternehmenskontext.
Ja, und da genau an diesen Punkten auch für schon Nachhaltigkeit sorgt im eigenen Unternehmen. Wie sind Sie denn eigentlich, Sie haben eben von Coca-Cola gesprochen, wo Sie waren, wie sind Sie in dem Konzern unterstützt worden? Also waren Ihre Vorgesetzten direkt Feuer und Flamme oder mussten Sie schon viel Überzeugungsarbeit leisten?
Es war so und so. Also ich glaube, es kam immer darauf an, an welche Führungskraft man herangetreten ist. Ich hatte das Glück, dass mein direkter Vorgesetzter Feuer und Flamme für das Thema auch war. Habe aber auch gemerkt, ich hatte dann das Thema Plastik und Minimierung und habe auch wirklich dafür sehr intern propagiert, dass bei vielen natürlich ganz schnell dieses Thema kam, aber das ist ja dann auch Kostenpunkte, die da dazu kommen.
Wieder kommen die Kosten. Ne?
Genau, Kosten. Und das ist ja auch richtig. Also ein Unternehmen muss ja auch diese Kostenpunkte beleuchten, aber da dann vielleicht auch nochmal anders zu denken, weil natürlich bedeutet es erstmal vielleicht, dass das Unternehmen investieren muss, damit es vielleicht ein nachhaltiges Produkt gibt, auch in einer Supply Chain das umzustellen, dauert viele Jahre mit CapEx-Investitionen. Aber dann von dieser kurzfristigen, also Short-Term-Perspektive, in die Long-Term-Perspektive zu gucken, dass dieses Investment, was aktuell getätigt wird, langfristig einen viel größeren Mehrwert auch für das Unternehmen hat, in ganz, ganz vielen Bereichen. Das ist dann dieser Switch, dieses Umdenken. Das muss erstmal passieren. Und ich glaube, um die Frage nochmal konkreter zu beantworten, ich bin da bestimmt gegen auch viele Türen gelaufen, die ich auch gerne eingetreten habe. Aber es war auch sehr erfolgreich und durfte da auch meine Projekte dann effektiv umsetzen und habe da auch sehr, sehr viel Sponsorship und Unterstützung bekommen. Also auch da mal, ich da vielleicht auch dieses, was ich vorher meinte, mit Passion und Leidenschaft kann man auch Türen charmant eintreten und da auch in den offenen Dialog eintreten mit Führungskräften. Genau.
Vielleicht irgendwie bei charmant und eintreten passt irgendwie. Man hat das ist irgendwie so ein schwieriges Bild gerade. Vielleicht bricht man die Türen dann irgendwie eher auf mit einem Dietrich oder so, schlüsselt mit einem anderen Schlüssel, den man findet, einen Weg, wie man diese Führungskräfte erreicht, die ihnen vorgesetzt sind. Genau. Weil ich glaube, da braucht es wirklich Überzeugungskraft und es braucht halt Argumente. Haben Sie denn das Gefühl, dass es doch immer klarer wird, dass man sich für die Zukunft nachhaltig aufstellen muss als Unternehmen? Auch wirtschaftlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Unternehmen, die es bislang noch nicht gemerkt haben, da haben sie aber sehr geschlafen, aber ich würde tendenziell sagen, alle Unternehmen haben verstanden, sie müssen etwas tun. Die beste Frage ist, wo setze ich an? Was tue ich? Und auch gleichzeitig, was ich sehe gerade bei Großkonzernen, ist es, da auch aufzupassen, dass sie nicht dieses Image von Greenwashing auch zu bekommen. Also wie nachhaltig wird es auch wirklich gelebt? Und da rede ich darum über Veränderungen, die in eine DNA von einer Firma mit reingehen. Und mit DNA meine ich auch, wie wird es von der Kultur gelebt von Führungskräften? Wie wird es für jede Person, die in dem Unternehmen ist, auch verstanden, wie wichtig es ist? Und das ist eher, glaube ich, die große Krux, dass es nicht nur auf einem schönen Strategiepapier steht und dass man so kleinere Projekte hat, was vielleicht ein Anfang ist, aber da sich auch anzugucken, wie kann man auch eine Unternehmenskultur schleifen oder anfangen zu schleifen, wenn es viele Jahre auch dauert, alle mit auf diese Reise zu nehmen. Deswegen sage ich, es ist eine Reise. Es ist nicht von heute auf morgen, dass es sich verändern wird. Genau.
Ja, aber irgendwann muss man sie ja mal antreten, diese Reise.
Genau, richtig. Und da auch vielleicht wieder, dass sie auch Spaß machen kann, dass es Spaß macht, auch aktiv zu werden. Ja.
Ich fand das ganz spannend in dem Zusammenhang, weil ein Ziel von One Young World ist es auch, die ethische und moralische Verantwortung von Führungskräften zu entwickeln. Und da wird als Negativbeispiel dann in dem Zusammenhang diese 100 Billionäre genannt, deren heimliche Geschäfte und Steuerhinterziehungen durch die Panama Papers entlarvt wurden. Welche Hoffnung haben Sie denn in die neue Generation, dass sie gegenüber der Gesellschaft auch genau diese ethisch-moralische Verantwortung übernehmen und dann ja auch, wie Sie es gerade beschrieben haben, ja auch als Vorbild für den Rest des Unternehmens und der Belegschaft dienen können?
Ja, also bei One Young World, das ist ja der Grundgedanke, ist, dass genau durch dieses Forum und auch dieses Netzwerk sind Menschen, die einfach generelle Werte haben, sich aktiv einzusetzen. Und durch diese Werte und diesen Drive werden sie, in der besten Hoffnung, die richtige Entscheidung der Zukunft treffen. Und natürlich sind es gerade vielleicht die Young Leaders, aber das Forum gibt es ja auch schon einige Jahre. Das heißt, natürlich werden diese jungen Leute sind auch mittlerweile schon teilweise Führungskräfte, die diese Entscheidungen treffen können. Und das ist so, dass dieses Wir planten den Seed schon in jungen Jahren, kreieren ein Netzwerk von Gleichgesinnten cross über alle Industrien hinweg, die im besten Fall langfristig die CEOs der großen Konzerne oder auch ihrer Startups werden und die richtigen Entscheidungen moralisch treffen können oder vorantreiben können. Das ist so der Hintergrundgedanke.
Und je mehr sie werden, desto breiter aufgestellt ist eben, es ist die ganze Welt für die Zukunft.
Genau, richtig. Und
ich glaube, das Wichtige ist eben, dass vielleicht Leute, wie Sie das gerade beschreiben, die in einem Unternehmen genau diesen Ansatz haben und die Motivation, was besser zu machen, dass sie halt manchmal ganz alleine dastehen und nicht genau wissen, wie sie weiterkommen oder was sie tun können. Inwiefern unterstützt One Young World sie dabei?
Ja, absolut. Also ging es mir selbst auch im Unternehmen, wenn ich ehrlich bin. Und das Schöne ist, durch One Young World, also ich wurde damals auch zu One Young World gesendet, hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, ich bin nicht der Weirdo in der Firma mit meinen Visionen und Ideen, sondern auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe da meine Community, an die ich mich mit meinen ganzen Zweifeln und mit meinen Ambitionen auch wenden kann. Und das ist One Young World halt, dass auch wenn man es vielleicht in der Firma selbst nicht hat, dass man Freunde, Kollegen und auch Mentoren bekommt, die einen auf seiner Reise darin bestärken, dass es richtig ist und mit denen man vielleicht auch einfach mal in einem geschützten Raum in Telefonat reingehen kann und sagt, hey du, mir geht's einfach jetzt, ich habe hier ein Projekt, ich weiß gar nicht, wie ich hier weitermachen soll. Und da wirklich dann diesen Austausch zu bekommen. Ja. Und auch Anreize, Inspiration. Ja.
Ja, wieder Vorbilder, die einem auch sagen, was man schon erreichen konnte über bestimmte Wege.
Genau, richtig. Ja.
Ein Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit läuft ja auch über die Digitalisierung. Also technische und digitale Lösungen sollen immer helfen, auch CO2 einzusparen, können auch an der einen oder anderen Stelle helfen. Sie sind sehr versiert in diesem Bereich der digitalen Transformation. Wo und wie glauben Sie denn, können diese digitalen Lösungen helfen, um auch die SDGs zu erreichen?
Ja, also bestimmt in vielen Bereichen, das ist CO2-Emissionen zu tracken, ist natürlich eins, wie Sie schon gesagt haben. Ich glaube aber auch, dass das ganze Thema durch Digitalisierung kann man Prozesse vereinfachen. Man kann damit sozusagen viel automatisieren. Und wenn man Prozesse automatisiert, dann gibt es dem Menschen mehr Zeit und Raum für die Dinge, die auf der emotionalen Ebene vielleicht lange Zeit liegen geblieben sind. Und mit emotionalen Werten zählt auch für mich da rein, sich aktiv für die Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Das heißt, auch da mehr Zeit und Raum zu bekommen, diese Themen auch aktiv anzugehen, ist bestimmt einer der Elemente. Und dann natürlich auch die Digitalisierung, wenn man es im Produktionsumfeld sich anguckt, dort auch Wasser einzusparen, Elektrizität einzusparen. Also durch automatisierte Prozesse kann man da auch optimieren und ja auch auf diesen Ebenen einen großen, großen Brennwert haben.
Ja. Obwohl, was wir nicht unterschätzen dürfen, wie viel CO2 durch die Nutzung von Rechnern und technischen Geräten ausgestoßen wird, das habe ich jetzt vor kurzem mal solche Zahlen gelesen. Das wird, glaube ich, erst langsam ein Thema, darf man aber auch nicht aus dem Blick verlieren. Ne?
Absolut, absolut. Das ist, ich sage mal, dass man verändert eine, das ist das Schwierige auch in der Nachhaltigkeit. Wir suchen oft Lösungen und wir kreieren vielleicht ein neues Problem durch die Lösung, was erstmal nachhaltiger wirkt. Und deswegen bin ich großer Verfechter auch von, sag ich mal, also Ökosystemtransformationen, wo man sich wirklich auch anguckt, wie kann man vielleicht Prozesse so optimieren, dass es ein Fluss ist, dass man nicht neue Probleme kreiert, was sehr, 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 sehr schwierig und sehr komplex ist. Aber ja, definitiv spannende Themen, ja.
Ja, und auch in dem Bereich kann man sich wahrscheinlich weltweit auch austauschen, wenn vielleicht bestimmte Bereiche oder schon was weiterentwickelt haben. Sind auch Menschen aus der Wissenschaft bei Ihnen dabei?
Ja, absolut. Also wir haben auch wissenschaftliche Vertreter, die auch wirklich forschen. Wir haben auch Startups, die sich wirklich mit neuen Technologien beschäftigen. Es gibt ein Startup in Kanada zum Beispiel, die haben ein Material entwickelt, was eine sehr gute Plastikalternative sein wird, aus wirklich pflanzlichen Rohstoffen. Und da auch in der, also auch da wissenschaftlich, dass sie einsetzen und auch mit Institutionen, mit Schulen arbeiten wir zusammen, mit Universitäten. Also ich glaube, es gibt fast niemanden, den wir nicht irgendwie abgebildet haben in unserem One Young World Netzwerk, was sehr, sehr schön ist, sehr bunt.
Ja. Wünschen Sie sich denn noch was ganz Konkretes für die Zukunft, Frau Drenker, vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit One Young World?
Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen One Young World kennenlernen und auch Teil dieser Organisation werden und mit diesem Drive und den Ambitionen einfach sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Menschen uns daran erinnern, dass wir aus Liebe agieren sollen und aus Passion etwas zu schützen und uns für einzusetzen, viel mehr als nur aus Angst zu agieren, weil wir etwas müssen aus Maßnahmen. Und ich glaube, je mehr wir diesen Weg gehen, desto effektiver werden wir auch eine bessere Welt schaffen.
Ja, und vielleicht zu dem Punkt, dass immer mehr Menschen davon erfahren, haben wir jetzt ja beigetragen mit diesem Gespräch.
Genau, richtig.
Ja. Ich danke Ihnen dafür. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Christina Drenker ist europäische Botschafterin für One Young World. Die Organisation vernetzt und unterstützt Führungskräfte, damit sie sich für eine nachhaltige Welt einsetzen. Und vor allem junge Menschen, die in wichtigen und verantwortungsvollen Positionen sitzen, können auch viel bewirken, wenn es um Klimaschutz und um eine gerechte soziale Welt geht. Grad Global war das. Das ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Das ist wiederum eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn ihr Fragen oder Anregungen, Ideen oder weitere Gäste habt, dann hinterlasst uns gerne eine Nachricht in den Kommentarspalten. Vielen Dank und bis bald.